Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zur Ausgabe 141. Diesmal wird es eine Stundensendung und wir haben ein Thema herausgesucht, wo wir, das sind drei Leute im Studio, alle einen besonderen Bezug dazu haben. Wir haben es von Anfang an erlebt, allerdings erst die Zukunft des Internet, die ja so 1994 so ungefähr begann.
Naja,
natürlich gibt es das Internet schon viel länger. Früher.
Also ich möchte unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch begrüßen und behaupte ganz einfach mal, dass die Russen ursächlich dafür verantwortlich sind, dass es das Internet überhaupt gibt.
Ja, weil sie so bös getan haben.
Nein, weil sie 1957 am 4. Oktober einen Sputnik die Erde geschickt haben und die Amerikaner fürchterlich erschrocken waren und sich überlegt haben, sie müssen nun irgendetwas tun.
Das haben sie dann auch getan und haben dann immerhin dieses ARPANET in die Welt gesetzt, was ja lange Zeit ein tolles Netz war.
Dann begrüßen wir aber jetzt den von dir schon angekündigten Gast, den wir im Studio haben. Schönen guten Tag, Klaus Birkenbiel.
Ja, schönen guten Tag, liebe Wolfgangs.
Wir kennen uns eine ganze Zeit. Das Leben geht schnell vorbei. Ne? Wir kennen uns eigentlich schon, sind das Jahrzehnte mittlerweile? Ja, klar. Du warst bei der GMD, bei der ehemaligen Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung. Und neben ein paar anderen Mitarbeitern, die wir auch noch kennen, wie den Josef Schäfer, gibt es auch den Klaus Birkenbiel, der damals sich schon in den Netzen herumgetrieben hat. Und für dich begann wohl das Internet schon ein bisschen früher.
Ja, ich war sicher nicht einer der Ersten, aber mit Vernetzung angefangen haben wir in den frühen 80er Jahren, als tatsächlich deutlich wurde, anhand des Erfolgs vom ARPANET, dass da ein großes Potenzial drin steckt. Auch die Politik begann sich dafür zu interessieren und insofern waren wir dann als Forschungseinrichtung auch gehalten, uns um dieses Thema zu kümmern.
Wir haben viele junge Zuhörer und ich glaube, wir sollten noch mal so erzählen, mit was wir uns da herumgemüht haben in puncto Technik. Das war ja nicht das, was wir heute so kennen, dass wir da so Modems dran hatten, die so 16 Kilobit oder noch mehr oder 100 Megabit, Quatsch, Kilobit, Megabit verkraften können. Wie sah es dann bei der GMD eigentlich aus? Das war ja eine der bedeutsamsten Forschungseinrichtungen in puncto neuer Technik.
Ja, ich war damals bei der GMD mitbeteiligt an einem Vorläufer des Internet, der hieß EARN, European Academic Research Network. Und das war ein internationales Netz mit einem ähnlichen Netz in den USA namens BitNet verbunden und sicher einer der erfolgreichsten Vorläufer des Internet, allerdings auch in seiner Technik eigentlich zum Untergang verdammt von Anfang an. Aber wir waren damals in der Lage, immerhin schon mit 9,6 Kilobit für eine ganze Forschungseinrichtung von 1200 Mitarbeitern eine internationale Vernetzung bereitzustellen.
Wenn man das schnell rechnet, hat jeder 8 Bit gehabt. Ja, da war der WDR natürlich schon so aus meiner Zeit mindestens zehn Jahre später, war da schon bedeutend stärker. Und zwar hatten wir eine halbe ISDN-Leitung, also ein Kanal, nur zu unserem Provider nach Köln-Porz. Das war der ganze WDR. Das waren dann also 64 Kilobits, also im Grunde genommen ist das auch nicht viel mehr gewesen. Und da muss ich aber sagen, das war immer frei. Also da gab es vielleicht zwei oder drei Leute, die das überhaupt angewandt haben.
Ja, 1994. Wer hatte denn damals Computer in der Redaktion und hat damit gearbeitet? Das war ja eigentlich noch gar nicht gang und gäbe.
Und dann musste man auch noch mit dem Modem, das konnte fast gar keiner. Ja. Und da hat ja nachher in Deutschland BTX ein bisschen mitgeholfen, dass es relativ schnell ging. Da hatte man schon so eine Box in der Wand gehabt, die konnte schon piepsen, als Modem benutzt werden. Und das waren so die ersten Einstiege. Und dann ging es rappeldi-pappeldi unglaublich schnell nach vorne. Wie ging es dann eigentlich so in den 80er? Oder sollen wir ganz vorne anfangen?
Also ich denke, wir sollten schon mal da vorne anfangen. wie das eigentlich war. Oft wird ja gesagt, dass das Internet aus einem militärischen Netz heraus entstanden ist. Aber so ganz richtig ist das ja nicht.
Eigentlich ist es doch so.
Es ist eine Abteilung gewesen, die sicherlich mit Militär etwas zu tun hat. Aber daraus gegründet, da wurde dann die ARPA und diese ARPA, Klaus, du nix schon, die hat dann quasi die Arbeit aufgenommen, die ist mit erheblichen Mitteln ausgestattet wurde. Und es ging ja darum, dass man die Universitäten, die Rechner dort vernetzen konnte.
Es war in den USA ein bisschen anders als hier, deshalb kann man das nicht genau sagen, war es jetzt militärisch bedingt oder nicht. In Deutschland oder in Europa allgemein unterschied man immer zwischen Militärforschung und zwischen ziviler Forschung. In USA wurden im Prinzip alle Forschungsmittel vom Verteidigungsministerium verwaltet, auch die für Zivilforschung. Und insofern lässt sich das schlecht unterscheiden. Jetzt war es nur militärisch, war es nicht militärisch.
1969 waren in den Vereinigten Staaten bereits 4 Computer miteinander vernetzt. Das heißt, 4 amerikanische Universitäten wurden durch die Computerfirma BBN miteinander vernetzt. Das ist ja, wenn man sich überlegt, 69, wir haben jetzt 2008, noch
40 Jahre so ungefähr.
Ja.
Ja, das ist schon wahnsinnig, wie das doch sehr klein alles angefangen hat. Und dennoch war es eine große Entwicklung in den USA und das wurde ja auch immer mehr. Und man hat da ja eigentlich alles in den USA dann erfunden. Hypertext, Language und so weiter, das sind alles USA-Erfindungen, ne? HTML und oder ist da doch jemand anders noch dabei gewesen?
Ja, also ich denke, es war ein wichtiger Einschnitt Anfang der 90er Jahre, als das, was bis dahin Internet war, nämlich ein bisschen E-Mail, ein bisschen File-Transfer und ja, es gab schon ein bisschen Hilfe dabei, irgendwelche Sachen im Internet auch zu finden, aber das war alles nicht ausgereift. Und damals kam dann Herr Tim Berners-Lee mit seiner Idee auf, etwas zu machen, was er dann World Wide Web nannte. Der Name ist heute Legende.
In den 90er Jahren dann ist passiert. Ne?
Das war Anfang der 90er Jahre erst. Ja, bis dahin war das Netz eigentlich für Otto-Normalverbraucher kaum nutzbar. Mhm. Wurde auch kaum genutzt. Bis dahin waren es im Wesentlichen Naturwissenschaftler, die das Netz nutzten. Das Zentrum der Netzwelt in Europa war immer CERN gewesen. Da waren die Hochenergiephysiker, die jede Menge Daten produzierten und an anderen Hochenergieforschungszentren auswerten lassen wollten. Das heißt, für zivile Zwecke gab es höchstens solche Leute wie Zuhörer oder Zuschauer vom Computerclub, die aus Hobby versucht haben, ihre Computer zu vernetzen. Aber im Kommerz oder in der privaten Nutzung durch Nicht-Techniker wurde das Internet erst benutzbar, als es das World Wide Web gab.
Aber das kam ja nun auch aus CERN.
Das kam aus CERN. Tim Berners-Lee hat damals in CERN gearbeitet und doch die ersten Papiere zum Thema World Wide Web geschrieben. Mhm.
Ja. Es gab noch so ein paar andere Namen. Der Robert Caillot, den wollten wir eigentlich kurz eingeblendet haben. Wir haben ihn ausfindig gemacht, den gibt es noch, aber dann sind die E-Mails irgendwie verschwunden, im World Wide Web verloren gegangen oder sowas. Na gut, okay, der hätte uns sowieso nur auf Englisch antworten können. Das war der Chef
Die beiden haben zusammengearbeitet. Also Robert Caillot hat sich von Anfang an sehr für die Arbeiten von Tim Berners-Lee interessiert. Tim Berners-Lee hatte war das erste Mal als Aushilfsprogrammierer oder als studentische Hilfskraft in CERN gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bei seinem zweiten Aufenthalt hat er dann diesen Entwurf gemacht für das World Wide Web.
Und man hat auch ein bisschen gelächelt da, wie ich so nachgelesen habe. Nicht jeder wusste, dass das wirklich dieser große Wurf wird.
Das, denke ich, war nur ganz wenigen klar.
Ja.
Denn obwohl das Problem bekannt war, das er damit zu lösen versuchte, nämlich tatsächlich alles, was an Dokumenten und Daten im CERN anfällt, in eine vernünftige Struktur zu bringen und miteinander in Beziehung zu setzen, war die Skepsis sehr groß gewesen, dass sich sowas in der Realität tatsächlich umsetzen lässt. Auf der anderen Seite war damals aber auch die Zeit, wo man feststellte, das Internet wird jetzt so groß, dass wir nicht mehr in der Lage sind, praktisch auf Zuruf das, was es im Internet gibt, zu verwalten. Also die Zeit war reif dafür, ein System zu haben, was hilft, Informationen zu finden und die Informationen noch besser verwaltet, als es bis dahin der Fall war, wo man im Wesentlichen irgendwelche Files auf irgendwelchen Rechnern hatten und ja, auf die man per E-Mail eine Anfrage schicken konnte oder per FTP einen File-Download oder so machen konnte.
Es war ja, glaube ich, eine reine Unix-Welt, die da stattfand.
Im Prinzip ja, aber es gab PC-Implementationen schon Ende der, also Mitte der 80er Jahre gab es durchaus PC-Implementationen vom TCP-IP-Stack.
Aber die Adresse webpack@web.de, das hätte damals wahrscheinlich nicht funktioniert. Das war ja kryptisch, oder?
Ja, TCP-IP ist aber doch erst 1978 gekommen. Vorher hatten wir doch ein anderes Protokoll. Dieses NCP, glaube ich. Mhm. Und 78 kam dann der TCP. Das heißt also, man hat die Datenpakete in kleine Päckchen aufgeteilt und hat sie dann verschickt. Und dieses IP dahinter heißt ja Internetprotokoll. Vorher war es ja ganz anders. Da war es unstrukturiert. Da gab es ja mehrere Protokolle im Netz. Erst 78 hat man es, glaube ich, dann zusammengeführt.
Ja, wir haben das speziell in Deutschland leidvoll erfahren, dass verschiedene Protokollwelten die Arbeit ziemlich verschärfen können oder erschweren können. Es gab, sagen wir so, 1985 vier signifikante Richtungen, die in Deutschland verfolgt wurden. Das war einmal das BitNetEARN, was ich vorhin erwähnt habe. Das war ein Großrechner, IBM-basiertes Protokoll, was relativ viele Forschungseinrichtungen und Universitäten vernetzte. Es gab das deutsche Forschungsnetz, das auf Basis eines von den offiziellen Standardisierungsorganisationen und Postgesellschaften, die ja damals noch an der Macht waren, auf einer Protokollfamilie, die aus dem Bereich stammte, propagierte. Aus USA kam TCP/IP damals. Und es gab noch diverse Netzprotokolle, die mehr so im Bereich Kleinrechner, Kleinvernetzung benutzt wurden. Und ja, das war ein buntes Durcheinander und wir haben damals versucht, Gateways zu bauen und so weiter, weil damals noch jeder überzeugt war, die Netze existieren alle auf Dauer nebeneinander. Es hat sich dann rausgestellt, und ich glaube, das World Wide Web war da nicht ganz unschuldig dran, dass TCP/IP die Basis wird für Vernetzung allgemein. Das ist das, was wir heute als Internet kennen. Das wird in jedem LAN oder Wireless LAN wird TCP/IP gemacht. Und außerhalb auf den Weitverkehrsstrecken auch. Und mittlerweile versucht man noch alles Mögliche auf TCP/IP zu verlagern. Das macht es natürlich einfacher. Und das World Wide Web war von Anfang an eigentlich auf diesem Protokoll basiert. Wäre es ein anderes gewesen, hätte eventuell auch die weitere Entwicklung der Netze anders aussehen können. Aber es war damals schon absehbar, TCP/IP ist das, wo die Musik drin ist.
1983 ist den Amerikanern dann das zu viel geworden. Das Netz wurde zu groß und vor allen Dingen, die hatten Angst, dass ihnen jemand irgendwie schon in ihren militärischen Bereich reinschaut. Und dann haben sie dieses ARPANET getrennt und haben MILNET, ein militärisches Netz, gegründet, wobei der zivile Teil als unter dem Namen ARPANET weiterlief. Aber ARPANET wurde 1990 dann abgeschaltet.
Ja, also es ist so, dass ab 1986 es ein großes Backbone in den USA gab, was dann später die Wurzel des Internet wurde. Das war das NSF, National Science Foundation Network. Und das funktionierte auch auf Basis der Internet, TCP/IP, Internetprotokolle, und war im Prinzip der Übergang vom ARPANET in die moderne Vernetzung.
Die funktionierten also parallel und ich glaube, ja, so ab 88 haben die dann die Überhand gewonnen und deswegen wurde dann auch das ARPANET abgeschaltet. Ja. Eigentlich ist es ja keine kontinuierliche Sache, sondern es waren ja Parallelentwicklungen, wo sich dann eins durchgesetzt hat.
Ich denke, das war jetzt keine Frage der Technik in dem Fall in den USA. Mhm. Also in Europa war es sicher eine Frage der Technik mit dem Krieg der Protokolle, wie es damals hieß. In den USA war es so, dass man hat ein bisschen experimentiert mit diesen ISO-OSI-Protokollen, aber letztendlich da, wo die Musik war, da, wo was funktionieren musste, da hat man TCP/IP genommen und sehr dediziert darauf gesetzt auch. Und insofern, NSFNet war TCP/IP, ARPANET war TCP/IP und es ging einfach nur darum, NSFNet hat eine Menge Geld und ARPANET immer weniger. Und aus diesem Grund ist dann die eine Infrastruktur in die andere übergegangen. Und ja, auch das NSFNet war dann Anfang der 90er Jahre außer Betrieb genommen. Dann kamen die ersten großen Provider und ja, es gab dann das Internet, wie wir es heute kennen, wo eine ganze Menge Netze nebeneinander existieren, jedes mit einem eigenen Provider, mit Austauschpunkten und der Möglichkeit, ohne große Probleme untereinander Verkehr auszutauschen.
Also Netz heißt erstmal nur die Verbindung untereinander, wo man über verschiedene Protokolle, über TCP/IP, aber dann darauf sitzen wieder Protokolle, irgendetwas miteinander verbinden konnte, kommunizieren konnte. Darauf kam dann, das haben wir eben schon gehört, das habt ihr schon angesprochen, das WWW. Ich glaube 1991 wurde Hypertext aus der Wiege gehoben. War das der Startschuss für diesen Erfolg?
Na ja, gut, also Hypertext geht auf ältere Entwicklungen zurück. Also es gab Anfang der 80er Jahre, glaube ich, schon Systeme, die das lokal nutzten. Also Apple hat ein System gehabt, was Hypertext gemacht hat. Es gibt aus den 40er Jahren von Vinegar Bush diesen Artikel über, wie man Informationen vernetzen sollte. Tim Berners-Lee hat diese Idee aufgegriffen und aufs Internet angewandt und sein erstes Papier, wo er das skizziert hat, stammt von 1989 her. Und er hat es dann öffentlich vorgestellt im Jahr 92, das erste Mal meines Wissens, und dann ging es alles relativ schnell.
Was ist denn der Kern von Hypertext, die Grundidee, die dahinter steckt?
Die Grundidee ist die, dass man in der Lage ist, in einem Dokument auf ein anderes zu referieren und diese Referenz einfach aufzulösen. Das, was wir so im normal formatierten Web meist als blauen Text mit einem kleinen Unterstrich kennen.
Wir sagen heute Links dazu.
Ist ein Link, ja. Und ein Text mit Hyperlinks ist ein Hypertext.
Und das war, also ich meine, das kennen wir ja noch von unseren Textverarbeitungen. Da war nirgendwo eine Möglichkeit, so einen Hypertext da einzubauen vor der Zeit. Das war nachher sehr, sehr freundlich, dass man so ruckzuck zu anderen Textstellen springen konnte, indem man einfach nur klickte. Muss man sagen, als wir dazu stießen, wir kamen aus einer fremden Welt, wo das nicht möglich war, und dann in diese Hypertext-Welt hinein. Und das war ganz toll. Da haben wir also wirklich auch miteinander geredet und haben gesagt, hast du das schon mal probiert? Irre, irre. Du hörst überhaupt nicht mehr auf. Du kommst von einem Link zum anderen.
Aber das wurde auch unübersichtlich. Man hat sich dann ganz schnell mal irgendwo verlaufen und wusste gar nicht, wo bin ich eigentlich hergekommen.
Du hast immer das Gefühl gehabt, du hast nicht alles gelesen, weil du nicht alles klicken konntest. Irgendwann musstest du ja mal aufhören. Also war eine tolle Zeit, als diese Neuigkeiten da kamen. Und ich war auch relativ schnell dabei, dass ich sagte, das Internet, das wird einmal die Erfindung des Computers nach hinten drängen. Die Menschen werden aus einer weiteren Distanz, werden die sagen, Computer schön und gut, brauchten wir, mussten wir haben, aber das Netz, das war eigentlich für den Menschen eine viel, viel größere Entwicklung. Ich glaube, das kann man auch heute noch unterschreiben.
93 hat, glaube ich, dann Tim Berners-Lee was wir heute allgemein als Internet bezeichnen, das WWW, entwickelt bzw. veröffentlicht. Was ist denn der Unterschied jetzt von Hypertext, wo wir ja auch schon durchs Web sausen konnten und einfach durch anklicken, und dem WWW? Wo ist der Sprung da drin?
Es ist sicher kein Sprung. Wir haben eine Entwicklung hier, die ist kontinuierlich zwischen 89 und 93 gelaufen. Das heißt, es gab Leute, das wurde vorher von ihm mit ein paar Leuten kommuniziert. Es gab Entwicklungen. Tim selbst hat einen Browser geschrieben, der auch gleichzeitig ein Editor war.
Mosaic hieß er, ja?
Nein, Mosaic ist von Andresen gewesen, der später Netscape gemacht hat. Es gab andere Leute, die ihre Browser geschrieben haben. Mosaic war ein wichtiger Schritt nach vorne, weil Mosaic erstmals dann auch anfing, neben Text, Grafik und Bilder einzubetten, was ziemlich sexy war dann, wie sich rausgestellt hat. Und insofern, es war eine kontinuierliche Entwicklung. Was 93 passierte, ist, dass Tim festgestellt hat, es ist eine Geschichte, die Zukunft hat, damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, Vorbereitungen getroffen hat, das World Wide Web Konsortium zu gründen. Er ist damals aus CERN weggegangen und hat einen neuen Job beim MIT in Cambridge, Boston, Massachusetts angenommen. Und das waren also die Entwicklungen, also 93 war, wo W3C, wo das Web wirklich in die Öffentlichkeit kam. Wir haben dann kurz drauf, haben wir gesehen, den großen Browserkrieg zwischen Microsoft und Netscape, wo es darum ging, wer das Internet künftig beherrscht. Und da zeigte sich, es war eigentlich schlau, das World Wide Web Konsortium zu haben, weil das die Stelle war, wo man sich auf Standards einigen konnte, ohne dadurch, dass der eine diese und der andere jene Version vom Web macht, die Sache so auseinanderbrechen zu lassen.
Vermittlerstation?
Ja, es war eine Standardisierungsstation, wo, oder ist es immer noch, wo versucht wird zu verhindern, dass die Geschichte auseinanderbricht, weil irgendjemand eine tolle Idee hat und Plink unterstützt, eine andere unterstützt stattdessen Blank und die Browser verstehen dann, der eine ist dann nur noch optimiert für Internet Explorer, der andere ist optimiert für Netscape. Und
das
für die Firmen
war ja eine Zeit lang ganz schön verbreitet. Ja. Nur für den, nur für den. Ist heute zum Teil noch ein bisschen so, ich habe so eine Kamera zu Hause, die will nur mit dem Internet Explorer. Wenn die den Firefox findet, dann sagt die, nee, umsteigen. Das gibt's auch heute noch bei heutiger Technik. Aber es ist doch ein bisschen besser geworden.
Ja, ich denke, eine Sache sind Hardware-Abhängigkeiten, eine andere Sache sind Abhängigkeiten der Software, der Präsentation, ja, der Darstellbarkeit von Seiten. Ja, die Darstellbarkeit von Seiten und so. Und ich denke, da hat sich sehr viel geändert. Vor allen Dingen, mittlerweile ist es cool, sich nach den Standards zu richten. Eine Zeit lang war es cool zu schreiben, optimiert für Internet Explorer im 600x800 Format oder 800x600. Mhm.
Und diese Skalierbarkeit, die war ja vorher schon da. Die hätte man nur befolgen müssen. Ne? Also, dass ich keine Probleme damit kriege.
HTML wurde auch kontinuierlich weiterentwickelt bei W3C und das wird immer noch weiterentwickelt.
Aber jeder hatte ja seine eigenen Ideen. So wie das immer ist, jeder, der daran teilnimmt, hat eigene gute Ideen.
Das ist ja nicht schlecht.
Setzt die um und dann müssen die anderen in irgendeiner Art nachziehen, um wieder kompatibel zu werden.
Ja. Das war der große Schritt der Computer, dass es so viele Computer verschiedener Art gab und dass es so schnell vorwärts ging. Dass wir da Grafikkarten erlebten, so jeden Monat ein neues so ungefähr. Und da war ganz einfach der Druck dahinter. Junge, wenn du nicht willst, dann kannst du es auch nicht sehen, wenn du das nicht kaufen willst. Und so kamen dann EGA und VGA und XVGA und so weiter und so weiter. Ist ja auch ein bisschen ruhiger geworden mittlerweile.
Ja, ich denke, das war auch eine Fehlentwicklung. Denn was das eigentliche Ziel des Web ist, ist überall verfügbar zu sein, unter jeden Konditionen, auf jeder Grafikkarte, auf meinem Handy, auf meinem Fernseher, wenn es denn sein muss, und nicht irgendeine High-End-Geschichte nur zu unterstützen. Und dieses allgegenwärtige Web ist, glaube ich, eine der Hauptarbeiten, die W3C versucht zu machen. Und im Moment haben wir zum Beispiel sehr intensive Entwicklungen im Bereich Mobile Web. Es gibt einen HTML-Standard, der speziell fürs Mobile Web gemacht ist. Das heißt, wenn man seine Seiten nach dem Standard einrichtet, plus ein paar Regeln beachtet, hat man eine gute Chance, eine gescheite Präsentation auf einem Handy auch von der Webseite zu bekommen.
Wir haben jetzt schon mehrmals W3C gehört. Mhm. Das wurde 1994 gegründet.
Ja.
Wer kam auf die Idee, wer waren die Gründer und warum hat man es gegründet?
Seit Anfang an bis heute ist Chef und Gründer Tim Berners-Lee. Er hat damals ein paar Leute dabei gehabt, die ihm geholfen haben. Robert Caillot hat, den wir ja schon erwähnt haben, hat geholfen damals, ist aber dann am CERN geblieben, hat also selbst nicht ins Management von W3C sich bewegt. Es gab einen Mitarbeiter der ehemaligen Computerfirma Digital Equipment, die den Älteren unter uns auch noch bekannt ist, mal die zweitgrößte der Welt war. Alan Kotok ist mittlerweile verstorben, war jemand, der auch sehr damals geholfen hat, die Sache zu gründen. Und es wurde auch stark unterstützt vom MIT.
Du warst ja nun auch längere Zeit der Präsident von W3C Deutschland-Österreich, oder wie war das?
Büro. Ich habe das Büro geleitet, aber...
Warst du nicht der Präsident?
Doch. Nein, sagen wir so, ich habe das Büro gemanagt, da gab es keine Präsidententitel oder sowas.
Das kriegst du denn jetzt nachträglich dann von uns?
Ich könnte jetzt sagen, es war eine Verkaufsstelle von W3C. In Wirklichkeit war es ein bisschen mehr. Es ging also darum, die Technik in Regionalsprache voranzubringen, den Leuten zu erzählen, was W3C tut, Veranstaltungen zu machen und auch technische Beratung zu machen, den Leuten zu sagen, okay, wenn ihr euch an die Standard haltet, dann werden eure Webseiten accessible, also Barrierefreiheit ist da ein großes Thema. Dann Browserunabhängigkeit und die ganzen Geschichten, die wir vorhin erwähnt haben, Mobilität und so weiter. Also diese Sachen voranzubringen, ist so die Aufgabe der unserer Regionalbüros. Auf der anderen Seite sollen die, und das ist jetzt in Deutschland nicht so gravierend, aber wenn man jetzt nach Ländern wie Indien oder China geht, sollen die regionale Kulturen, regionale Bedürfnisse, Internationalisierung, wenn wir die lokalen Zeichensätze da benutzen und so weiter, was tauchen dann für Probleme auf? Wie müssen unsere Standards aussehen, dass sie auf Chinesisch, Indisch, Arabisch von rechts nach links, von oben nach unten oder sonst wie funktionieren? Und ja, diese ganzen Sachen auch hautnah zu transportieren, dafür hat damals W3C die Büros eingerichtet. Ja, und ich war zuständig für Deutschland und Österreich.
Und dann ging es ja relativ schnell. 95 kam dann die erste Internettelefonie überhaupt zustande. Ja. Dann hat Sun Java gebracht. Dann JavaScript war da, der Apache-Server kam. Das waren ja alles Erfolge, die durch eure Arbeit, durch deine Arbeit auch mitbedingt, dann so langsam Verbreitung fanden und auch wieder Werkzeuge waren, um das W3C weiterzuentwickeln. Was hat sich da so schnell geändert? Wieso sind da so viele Leute aufgesprungen? Haben die das geahnt? Wussten die, was daraus wird?
Also ich denke, es war abzusehen, was daraus wird. Spätestens nachdem Microsoft gemerkt hatte, wo es hingeht.
Die merken immer spät, ja.
Ja gut, das will ich jetzt nicht damit gesagt haben, aber da war allen anderen klar, dass das eine ganz große Sache wird. Und dieser große Kampf zwischen Microsoft und Netscape um die Vorherrschaft im Internet ging ja schon in die Richtung, dass Microsoft damals ja festgestellt hat, dass es mit einem eigenen Netz, was ja zuerst versucht wurde, nicht gegen Internet ankam. Und dann wurde MSN ja ein Internetnetz. Und dann sollte im Prinzip über den Browser und über wir haben den schönsten, größten und besten versucht werden, die Entwicklung im Internet zu steuern. Und naja, das war vielleicht nicht so ganz die Idee, die Grassroot-Leute und die Tim Berners-Lee verfolgte, die gesagt haben, okay, das ist ein großer kreativer Raum, wo für alle Platz sein soll und alle was verdienen können sollen und nicht nur einer, der dann den einzigen und alleinigen Browser macht und die Sache nachher so kontrolliert, wie heute Windows die PCs kontrolliert.
Ja, Microsoft hat ja 1996 seinen Browser freigegeben, den Internet Explorer. Der war ja damals von der Funktionalität immer noch ziemlich arm gegenüber Netscape, was frei und kostenlos verfügbar war. Das von Microsoft musste man entweder extra kaufen oder man hat es in irgendeinem Bundle mitgekauft.
Die haben Microsoft, die haben aber bei dem Browser immer gesagt, dass er nie was kosten wird. Der Internet Explorer.
Der Internet Explorer, ja. Ja. Und diese Freigabe hat ja dann dazu geführt, dass Netscape im Laufe der Zeit Probleme bekam, weil Microsoft seinen zwangsweise immer mit dazu geliefert hat.
Ja, ich glaube, so wird nicht gut draus.
Der stand ja auch vor Gericht deswegen.
Der war Bestandteil vom Betriebssystem. Und wenn jemand seinen Computer eingeschaltet hat, den er bei Kaufhof gekauft hat, war der Internet Explorer drauf.
Ja, am Anfang konnte man ihn aber zusätzlich installieren. Ich kann mich noch daran erinnern.
Ja.
Er wurde nur mitgeliefert. Später haben sie dann so eingebaut, dass man gar nicht mehr Windows ohne bekommen konnte.
Genau, und dann gab es ja die einschlägigen Prozesse, wo er dann wieder entbundelt werden musste. Nein, das ist alles Marktpolitik. Es ging darum, die Vorherrschaft zu sichern und da war es natürlich ein guter Trick zu sagen, wir haben ein Betriebssystem, was die Vorherrschaft schon hat und unser Browser ist Bestandteil von diesem Betriebssystem, leuchtet ein, dass das eine gute Marktstrategie ist.
Die aber dann doch nicht gezogen hat, also zumindest bei uns nicht, also wenn ich so sehe, in unserem Internet, da ist der Thunderbird oder der Mozilla Firefox mit 50% dabei und der...
Ja, wenn du alle Derivate dazu rechnest, ja, da gibt Eiswiesel und den ganzen Kram, dann kommen wir noch höher, ja.
Und der Internet Explorer liegt, glaube ich, bei 25%, also das ist schon...
Also der Internet Explorer hatte mal zwischenzeitlich einen Marktanteil von über 80%.
Ja.
Und
ist durch den Firefox bedroht.
Das war ein Missbrauch der Marktmacht, wie die EU damals unter anderem gerichtlich hat feststellen lassen und mit Strafen belegt und so. Wir kennen die Geschichten ja alle noch. Und es war also keineswegs damals sicher, dass diese Macht nochmal gebrochen wird. Aber ja gut, die Leute bei Mozilla haben einen ganz guten Job gemacht. Es gab auch andere wie Opera und mittlerweile Safari, ein recht respektabler Browser. Also mittlerweile hat der Benutzer wieder die Wahl. Und
der Chrome denke, sollte dann alles auf den Kopf stellen, aber der ist wohl ziemlich zurückgedrängt worden.
Ja gut, das ist jetzt erst in diesem Jahr gewesen und das ist ein ganz anderer Angriff und da stecken auch andere Interessen
dahinter. Nein, wir waren gerade bei den Browsern gewesen, deshalb.
XML kam dann ein Jahr später und CSS. Was hat das gebracht?
Ja, XML kam 1998 und XML weitete eigentlich die Anwendbarkeit dieser Techniken aus. XML ist ja eine Sprache, in der man maschinenunabhängig Datenstrukturen zum Beispiel formulieren kann oder überhaupt logische Strukturen auf Informationen machen kann oder darstellen kann und zwischen Maschinen hin und her schicken. Und XML erlaubt es im Gegensatz zu HTML, wo man mit einem begrenzten Vorrat an sogenannten Tags arbeitet, die definieren, was eine Überschrift ist, was ein Listenelement ist, was ein Hyperlink ist und so weiter. Das ist bei HTML alles festgelegt. Das alles ist bei XML frei. Man kann selbst definieren, welche Tags man haben will und damit neue Strukturen aufbauen. Heute XML hat deshalb einen großen Erfolg gefeiert bei der Automatisierung von Business-Prozessen, also eine Ecke, die uns eigentlich gar nicht so geläufig ist, wenn wir das Web benutzen, die aber vielfach in Firmen dann benutzt wird, um zum Beispiel Zugriff auf firmeninterne Datenbanken zu haben, die dann aber auch wieder übers Web zur Verfügung gestellt wird. Oder um Bestellprozesse im Business zu machen oder um Business-Daten zwischen Firmen auszutauschen. Also da hat XML sehr großen Erfolg gehabt. HTML lässt sich in einer neueren Version, dem XHTML, ebenfalls als XML darstellen. Das heißt also, HTML ist mittlerweile ein Dialekt von oder eine XML-Sprache. XML ist sozusagen eine Metasprache, in der man eigene Sprachen definieren kann. Die meisten Browser heute können XML auch interpretieren. Und entweder sie zeigen einem eine Datenstruktur oder wenn man die ebenfalls damals entstandenen oder schon vorher entstandenen Cascading Style Sheets benutzt, kann man in einem Browser auch XML genauso darstellen wie HTML-Dokumente.
Also ein weiterer Schritt vor allen Dingen, um hier auch professionell und kommerzielle Anbieter im Internet mit einzubinden.
Ja, also zumindest diese ganze Ecke XML-Messaging und Übertragen von XML-Daten von einem Rechner zum nächsten, um sie weiter zu nutzen, um Backend mit Frontend zu verbinden und so weiter und so weiter. Es gibt da jede Menge Anwendungen für, hat zu dem Erfolg von XML beigetragen. Ja.
Ich glaube, jetzt haben wir viel über die Technik gesprochen. Vielleicht sollten wir jetzt mal vielleicht ein bisschen über die Inhalte mal reden. Denn da gab es ja auch sensationelle Fortschritte, dass man plötzlich telefonieren konnte, dass man da Videoclips angucken konnte, dass Fernsehen möglich ist, dass was gab's da noch alles?
Audio, wir konnten
Audio möglich ist.
Musik übertragen.
Dass alles möglich ist. Also wie lange ist der Bush jetzt im Amt? Das sind jetzt zwei Legislaturperioden.
Ja, acht Jahre.
8 Jahre, 2000. Noch ein bisschen davor, ich glaube 1998, da habe ich meine erste größere, ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Ich habe im Internet gehört, aus Amerika live, die Vernehmung des amerikanischen Präsidenten zur Lewinsky-Affäre. Und da wurde dieser Mann, dieser mächtigste Mann der Welt, gefragt, wie er denn die Frau Lewinsky gegrüßt hätte. Ob er dann nur die Hand gehoben hätte, wenn er sie gesehen hätte, ihr die Hand gegeben hätte oder nur so Hi gesagt hätte. Ich dachte, was machen die da? Ich habe gedacht, was machen die da? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Du kannst doch den amerikanischen Präsidenten nicht fragen, wie er jemanden grüßt. Und das war etwas ganz, ganz Seltsames. Das mochte ich nicht. Ich mochte die Möglichkeit, so etwas in die Welt zu versenden, das mochte ich nicht. Und ich dachte, um Gottes Willen, was passiert denn da jetzt, wenn das jetzt Schule wird und wir aus jedem Gerichtssaal irgendwo was senden oder aus jedem Schlafzimmer meinetwegen letztendlich was senden? Das kann doch wohl nicht das Internet sein. Ist es das Internet?
Ich glaube, das ist das Internet. Wir haben verschiedene Konflikte im Internet erlebt, die auf kulturellen Unterschieden sind. Es ist in Amerika üblich, dass solche Sachen im Fernsehen gesendet werden zum Beispiel. Also es war gar kein Internetproblem, was du erlebt hast. Das Einzige, was du erlebt hast, war, du konntest es auf der Seite vom Atlantik empfangen, weil es Internet war. Wir hatten in 2000er Jahren den Fall gehabt, dass eine Kollegin von mir aus der Internet Society mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass unser damaliger Innenminister, Herr Schilly, den Amerikanern damit gedroht hat, ihre Server stillzulegen über Denial-of-Service-Attacken, wenn sie nicht endlich aufhören, ihr rechtsradikales Material hierüber zu senden. Das empfanden die Amerikaner, so widersinnig das für uns klingt, als einen Angriff auf ihre freiheitlich-demokratische Grundordnung und auf das First Amendment, das Recht der freien Meinungsäußerung. Ja, ich war damals im Innenministerium gewesen mit Kollegen. Wir wurden zum Staatssekretär vorgelassen und durften da erklären, warum es vielleicht eine schlechte Idee ist, amerikanische Server mit Denial-of-Service-Attacken.
Hätte man das denn überhaupt gekonnt von da aus?
Das wäre auch noch ein Problem gewesen. Die Frage ist, ob man einen Internetkrieg zwischen USA und Deutschland damals hätte anzetteln sollen. Aber ich glaube, es zeigt ganz gut das Problem. Die Amerikaner haben sich brüskiert gefühlt, genau wie damals Herr Schilly sich brüskiert gefühlt hat, durch die rechtsradikalen Inhalte. So haben die Amerikaner sich brüskiert gefühlt, dadurch, dass wir ihnen verbieten wollten, irgendwelche Inhalte zu senden.
Aber das Internet hat unsere Welt ja radikal verändert. Es ist ja nicht nur diese Beispiele, die wir jetzt hier von euch beiden gehört haben, sondern Online-Journalismus ist ja auch etwas, was früher so nicht denkbar war. Jeder Journalist kann seine Sachen eigenverantwortlich und selbstständig allen auf dieser Welt zur Verfügung stellen. Also es geht ja noch weiter, es ist ja nicht nur der Journalist, wir haben ja gerade die Sache wie Podcasts zum Beispiel mit einem Riesenerfolg beobachtet in den letzten Jahren. Viele sitzen in ihrem Kämmerchen zu Hause, im Schlafzimmer, im Keller, auf dem Dachboden oder sonst wo und produzieren letztendlich Sendungen, Inhalte, Audio, Video, Texte, Blogs und all diese Sachen. Die Kommunikation, die zwischenmenschliche Kommunikation ist nicht mehr an offizielle Kanäle gebunden, sondern jeder kann mit jedem kommunizieren. Das bringt natürlich auch Probleme mit sich. Was ändert das Internet denn an uns und in uns? Sind wir jetzt weltoffener, weitsichtiger, weitwissender geworden? Oder ist es einfach so, dass wir mehr unwichtige Dinge zur Verfügung haben?
Ich glaube, es sind einige Chancen, die da drin liegen. Auf der anderen Seite darf man nicht verkennen, es sind eine Menge Risiken, die wir teilweise vielleicht auch noch gar nicht kennen. Und wir sehen heute, dass wir uns auch anderes Verhalten angewöhnen müssen. So die einschlägigen sozialen Netzwerke, speziell MySpace oder so, die teilweise ja sagen, ich bin ja schon was älter, exhibitionistischen Tendenzen auch Vorschub leisten. Und auch die Darsteller selbst dadurch in Gefahr bringen, dass es sehr schwierig wird, Inhalte, die einmal drin sind, wieder rauszuholen und so weiter. Also das alles bedingt, dass wir uns mit Kommunikation, mit Privatheit, mit im Sozialverhalten an neue Gegebenheiten gewöhnen müssen. Die Welt, wie du schon sagtest, ist nicht mehr so, wie sie mal war.
Diese neuen Gegebenheiten, bedeutet das eigentlich auch für unsere Wirtschaft ganz andere Möglichkeiten? Ich meine, wir kennen jetzt Versandhäuser im Internet, wir kennen Verkauf im Internet. Wir haben natürlich auch Rechtsprobleme und es gibt andere Regelungen für den Kauf im Internet. Aber ist es denn heute noch vorstellbar, dass wir das Internet für Geschäfte wegnehmen, zumindest im privaten Bereich?
Nee.
Nicht mehr, meinst du?
Nein. Ich glaube, dass das Internet noch sehr viel mehr in puncto Commerce unternehmen wird. Ich habe Angst, dass unsere Städte irgendwo unwichtig werden, weil keiner mehr in die Stadt hinein muss. Oder er geht in die Stadt hinein, in den Parfümladen und riecht mal da. Und dann entscheidet er sich für A, B oder C, geht dann nach Hause und bestellt es im Internet. Und das geht vielleicht ein, zwei Jahre gut, nur was macht das Geschäft dann, wenn die nur zum Riechen kommen und nie ein Stück verkaufen? Denn dort müssen die es ja auch, weil sie es zum Riechen darbieten, viel teurer verkaufen. Die müssen heizen, die müssen eine Fläche bereithalten, die müssen Personal bereithalten, müssen Licht anmachen und so weiter. Während das Internetverkauf, das ist eine Hochregallage und das ist sehr, sehr konzentriert. Und
oder vielleicht hat er gar kein Lager.
Oder gar, ja. wenn er es alleine macht, wenn er es privat macht, ja. Und ansonsten geht das sehr mechanisiert vonstatten.
Ja, ist denn das zu begrüßen? Denn dieses sehr Mechanisierte bedeutet doch, dass die Preise natürlich auch sinken, die Gewinnspannen. Ja. Und es ist für einzelne Leute viel einfacher geworden, etwas zu leisten, nämlich einen Versand, einen Verkauf, wo man früher eine Organisation dafür gebraucht hat.
Früher musste man, wenn man was verkaufen wollte, Vertreter unterwegs haben. Die fuhren da rum in ganz Deutschland und haben dann aufgeteilt ihre Regionen und haben dann die Händler, die anderen Händler, versorgt. Das ist alles wahrscheinlich überflüssig. Und warum wird vielleicht dann die Parfümfabrik das Hochregal vielleicht nicht sofort selbst machen? Brauchen die noch Leute unterwegs?
Solange wir kein Geruchsinternet haben, denke ich, müssen die Leute irgendwo riechen. Und sobald es die Parfümindustrie hat wahrscheinlich dann Interesse, Plätze zu erhalten, wo man riechen kann. Denn,
vielleicht muss man künftig fürs Riechen gehen bezahlen.
Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, ich weiß nicht, wie die Geschäftsmodelle von morgen aussehen. Dass das Internet die Geschäftsmodelle verändert, ist sicher keine Frage. Aber das sind Sachen, die haben wir vorher schon gesehen. Die industrielle Revolution, um mal bei Adam und Eva anzufangen, hat die Geschäftsmodelle verändert. Der Computer selbst hat große Einschnitte gehabt. Ich erinnere mich an die Diskussionen damals, dass er die Menschen arbeitslos macht und was in gewissen Bereichen auch passiert ist. Auf der anderen Seite, es gibt sicher auch eine Menge wirtschaftlichen Fortschritte und neue Arbeitsplätze, die durch den Computer geschaffen wurden. Es gibt andere Entwicklungen, das heißt, technischer Fortschritt bedingt schon, dass sich die ökonomischen Realitäten irgendwie verändern. Wir sehen, heute haben wir die Globalisierungsdiskussion, die sicher vom Internet maßgeblich angetrieben wird. Und es ist Aufgabe der Politik und der gesellschaftlichen Kräfte, sich mit diesen Entwicklungen auseinanderzusetzen, das zu diskutieren. Und das werden wir nicht schaffen, hier das komplett abzudecken. Aber da liegt, glaube ich, die Verantwortung, was Gescheites draus zu machen.
Ja, bisher ist es ja gelungen, dass man alle Angriffe von Organisationen und auch von Regierungen abwehren konnte, die das Internet in irgendeiner Art reglementieren wollten bzw. strukturieren wollten. Das Internet ist ja eigentlich ein Wildwuchs. Jeder kann daran teilnehmen, vollständig unkontrolliert und unterliegt nur seiner eigenen Verantwortung und der Gesetze seines Landes. Alles andere geht doch gar nicht.
Naja, kommt jetzt darauf an, wie man es betrachtet. Es gibt natürlich mittlerweile, also beginnend in den Mitte der 90er Jahre gibt es eine Gesetzgebung, die wir nicht hätten, wenn wir kein Internet hatten. Das heißt, es gibt schon eine Art Regulierung des Internets, es gibt eine Regulierung der Inhalte, es gibt eine Regulierung von bestimmten Geschäftsmodellen und es gibt andere Regulierungen.
Vorratsdatenspeicherung. Ja. Wer hat mit wem wann zum Internet gemacht?
Ja, zum Beispiel. Das sind alles Sachen, also der Staat greift auch schon ein und macht gesetzliche Regelungen, macht Verordnungen und so weiter. Auf der anderen Seite, es ist richtig, es gibt einen großen privatwirtschaftlichen Bereich nach wie vor und zum Beispiel eine Geschichte wie die Vergabe der DE-Domains. Ja, zu Postzeiten wäre sowas nicht denkbar gewesen, dass es eine private Organisation macht. Da war es eine der vornehmsten Aufgaben der Post oder des Telekom-Vorläufers, einem die Telefonnummer zuzuteilen. Und das war ein hoheitlicher Akt. Und heutzutage ist eine DE-Domain. Ich gehe bei 1&1 auf die Webseite und klicke Firma. Also da hat sich...
Und kostet auch kaum was, ne, wenn man das überlegt. Das kostet ja kaum was im Jahr.
Stimmt, das hat man früher fürs Telefon im Monat bezahlt.
Was gibt's denn in nächster Zukunft im Internet für uns Neues, was uns wirklich hilft? Im Moment ist es ja für viele Leute, die nicht den ganzen Tag damit zu tun haben, schwer, manche Dinge zu suchen bzw. zu finden. Suchen tun sie lange, aber finden tun sie wenig. Bringt dieses Schlagwort Semantic Web irgendetwas? Ein Web, was unsere Sprache versteht?
Es wird was bringen. Es ist noch nicht ganz klar, wie es jetzt letztendlich implementiert werden wird. Herr Berners-Lee, von dem ja verschiedentlich schon die Rede war, hat seine Ideen eigentlich seit ja, Anfang des Web in diese Richtung propagiert. Er wollte eigentlich nie nur ein Text- oder Dokumenten-Web haben. Und was technisch hinter diesem Semantic-Web steht, ist etwas, was er nennt das Web der Daten. Das heißt, wenn wir heute eine Suche machen bei Google, dann geben wir ein paar Worte ein und Google guckt, wo kommen diese Worte in einem Dokument vor. Wenn es schlau ist, oder es ist halt schlau, es guckt noch, kommt es in der Überschrift vor, dann ist es wohl wichtiger, kommt es woanders vor. Aber letztendlich kann Google nicht feststellen, welche Relevanz das Wort im Dokument hat. Und manchmal reicht es auch nicht, ein Wort anzugeben und realistischerweise zu erwarten, dass man die Sachen bekommt, die man gerne hätte. Wenn es möglich wäre, bei einer Suche zu sagen, ich möchte zum Beispiel das, was ich suche, irgendeinen Fernseher möchte ich kaufen und wüsste gern den Preis und Lieferzeit und mache dafür Angaben in meiner Anfrage, dann ist es sehr viel einfacher für eine Suchmaschine, das zu finden, wenn im Web drin steht, hier, das ist der Preis, das ist die Lieferzeit, das ist der Gegenstand. Und darum geht es im Semantic Web tatsächlich, nicht nur den Text zu speichern, sondern auch das, was es heißt. Und da wurde in den, ja, so seit den späten 90er Jahren bis heute eine Menge an Forschungsaufwand reingesteckt. Es gibt eine Menge Sachen, die in diese Richtung gehen schon heute, wo mit diesen Techniken gearbeitet wird. Und das sind aber meistens irgendwelche Spezialanwendungen. Viele Firmen wenden es an intern, um ihr Wissen zu verwalten. Es gibt eine große Initiative, auch mit W3C gemeinsam, die vielen Daten, die im Bereich Bioinformatik anfallen, also Mikrobiologie, Gentechnik und so weiter, miteinander zu vernetzen in dieser Technik. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Sachen. In der Universität Berlin gibt es einen netten Versuch, das Wikipedia umzustellen auf Semantic Web, heißt DBpedia. Eine sehr populäre Sache, kann man sehr viel lernen, wenn man sich das mal ansieht.
Was würde sich denn da jetzt ändern in der Benutzung?
In der Benutzung ändert sich, dass ich dazu sagen kann, ich hätte gerne einen Dichter, der dann geboren ist, in der Stadt gelebt hat und so weiter. Und nicht mehr sage, Berlin,
Schopenhauer,
Humboldt, weiß nicht was, 18. Jahrhundert.
Mhm. Ja, auch so Sachen, wie man heute gar nicht suchen kann. Ein Fernsehgerät, was der Klaus ansprach, könnte man dann sagen, im Preisbereich von 500 bis 700 Euro. Oder ein Dichter, der gelebt hat in der Zeit von 1920 bis 1960.
Das ist so und dann möglich noch in Kombination zu Sprache, zur automatischen Spracherkennung? Oder wäre das noch Tastaturwissen?
Es gibt Projekte, die das verbinden, aber technisch gesehen sind das zwei getrennte Bereiche. Mhm. Ne?
Die Anonymität im Internet. Bei uns in Deutschland ist es ja so, ich muss als Anbieter im Internet den Leuten ermöglichen, anonym an meinen Sachen teilzuhaben. Ich habe es gelesen, ich muss sogar die Möglichkeit bieten, anonym zu bezahlen. Diese Anonymität steht hier aber im Widerspruch zu dem, was wir tun per Gesetz, nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern, in manchen noch schlimmer als bei uns, wo überwacht wird, wer greift wann, worauf zu, was sieht er sich an und das auch vom privatwirtschaftlichen Bereich, wo dann die Werbeindustrie Nutzen daraus zieht, dass dann geguckt wird, was sucht er alles, was kauft er alles, was sieht er sich an, wofür interessiert er sich. Ist das die größte Gefahr des Internets, dass wir unanonymisiert werden?
Gläsern.
Das Internet trägt sicher dazu bei und das sind nicht nur der Herr Schäuble und
die Frau Zypris.
Die Frau Zypris ist da ein bisschen unglücklich reingeraten. Und verschiedene Firmen, die fleißig Daten sammeln, sondern das sind auch ja wir selbst, wenn wir uns bei MySpace oder Facebook mit Sachen eintragen, wo man sich überlegen kann, nicht ordentlich überlegt hat, ist das was wirklich jeder in der Welt sehen können soll. Ja, wir werden wahrscheinlich durch das Internet in einer gewissen Weise öffentlicher und es würde sich lohnen, ein paar Gedanken drauf zu verschwenden, was man selbst von sich preisgibt und auch nicht unbedingt bei jedem Angebot, es ist umsonst, Sie müssen nur Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Adresse und Alter und was weiß ich alles eintragen, gleich zugreift.
Ja, das ist vielleicht auch eine Altersfrage auch. Es kann sein, dass ich als Jugendlicher ganz anders denke, als ich nachher wenn ich im Job irgendwo anfangen muss, dann denke, und vielleicht ist mir einiges gar nicht so recht, dass das noch im Internet drinsteht.
Wenn es einmal drinsteht, wirst du es nie mehr herausbekommen.
Ja. Dass da mein Personalmann, der mich da einstellen soll, vorher eine Recherche gemacht hat und sagt, Junge, du warst ja ganz schön aktiv da irgendwo und hast da die und die Leute zusammengeschlagen und dann hast du da und da und da eine Fahne durch die Gegend getragen. Mit dem Nein kann er dann vielleicht schon rechnen zur Anstellung. Und dann kommt es doch erst, dass man sagt, wie kriege ich denn sowas wieder raus? Und da haben wir es eben ja schon gehört, nie.
Also es gibt Firmen, die bieten an, das zu leisten, aber man hat eine gute Chance, dass es dann doch noch in irgendwelchen Archiven und Caches und so weiter drin steckt. Und bei dem derzeitigen Verfall der Speicherpreise befürchte ich mal, was sich speichern lässt, wird irgendwo gespeichert. Also die Chancen stehen schlecht, ja.
Jetzt sind wir schon fast wieder am Ende der Sendung. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar ist es nochmal eine technische Frage. Wir haben schon vor Jahren, ich weiß gar nicht wann das war, über IPv6 gesprochen. Mhm. Und IPv6 hatte diese unglaublichen Zahlen da, die IP-Nummern auf einem Quadratzentimeter auf der Erde, in der Sahara und überall. Waren das nicht Millionen IP-Adressen, die möglich waren zu vergeben?
6,65 mal 10 hoch 23 IP-Adressen.
Ja, ja, ist gut, das kann man schnell ausrechnen. Das sind viele Nullen, 23 Nullen?
Jo.
Ja. Mein Lieber. Also gut, dass man mit den heutigen IP-Adressblöcken vielleicht ein bisschen knapp werden könnte, aber müssen es denn so viele sein? Und wann kommt IPv6? Oder warum kommt es nicht?
Ja, also das. Wir begeben uns jetzt auf das Gebiet der Spekulation. IPv6 ist eigentlich seit einer relativ langen Zeit schon bekannt. Und die Idee, 128 Bit für Adressen zu reservieren.
Gibt diese Zahl, die wir eben gehört haben.
Ja, ja, gibt diese Zahl.
Nee, das gibt viel mehr. Nur, dass das nicht missverständlich wird. Der Wolfgang Back fragte pro Quadratmeter auf der Erde. Und das war die Zahl, 6,65 mal 10 hoch 23 Adressen pro Quadratmeter.
Ach du liebe Zahl.
Ach so.
Ja. Ach du liebe Zahl. Wir haben, also wenn ich mich recht entsinne, irgendwo um 10 hoch 36 Adressen insgesamt.
So viel wie Atome vielleicht im...
Die habe ich nicht
gezählt. Im All.
Okay. Wir einigen uns auf 2 hoch 128. Ja, das kommt auf jeden Fall dann hin. Und die Mathematiker unter uns können das dann irgendwann mal ausrechnen.
Ich kann
es Dezimalsystem.
Ich kann es vorlesen, aber es ist so viel, es hat keinen Sinn.
Okay. Ja, ich glaube, es ist eine gute Idee, tatsächlich 128 Bit zu reservieren. Es gibt zum einen die uralte Erfahrung, was immer man reserviert, es ist zu wenig. Es gibt die zweite Geschichte, es gibt Begehrlichkeiten, damit was anderes zu machen, als irgendwelche Geräte zu adressieren. Es gibt einige schöne Protokolle, die auf IPv6 aufbauen, die nur deshalb gehen, weil man bestimmte Bereiche aus diesem 128-Bit-Block dafür dann benutzen kann oder muss. Was der eigentliche Auslöser war, ist, dass unsere 32-Bit-Adressen, die wir heute haben, die ja auch sich auf immerhin 4 Milliarden summieren, sich wohl als etwas wenig erweisen.
Nicht jeder Mensch auf der Welt kriegt eine eigene IP-Adresse. Wir sind ja 6,8.
Wir haben ja auch Geräte. Wir haben ja viele kleine Geräte, die eine eigene Adresse haben.
Ja, selbst nicht jeder Mensch auf dieser Welt kann eine eigene IP-Adresse haben, wenn man nur 4,5 Milliarden.
Ja, genau. Und sobald ein Handy und ein Computer hat und beide sollen im Internet sein, hat er schon 2. Und es ist auch so, dass die ein bisschen Verschnitt immer ist im Adressbereich. Mhm. Und insofern, wir brauchen es dringend. Auf der anderen Seite, es kostet. Und die Provider, die es einführen müssen, verdienen nicht sehr viel. Es gibt noch ein paar andere Gründe, die vielleicht ein bisschen hinderlich sind. Wie zum Beispiel, es ist erst nützlich, wenn es denn tatsächlich auch bei den anderen mit implementiert ist. Also der Druck wird stärker und ich denke, innerhalb der nächsten 4-5 Jahre brauchen wir es.
So, wir haben noch knapp 2 Minuten Zeit. Ich würde sagen, wir lassen mal rund gehen. Was findest du, Wolfgang, am allerbesten im Internet? Weshalb magst du das Internet? Ganz kurz.
Weil das Internet für mich die Bibliotheken der Welt darstellen. Ich finde jede Information, die ich in irgendeiner Bibliothek auffinden würde, nur viel, viel schneller.
Und Videos?
Das sind Informationen. Video, Audio, Texte, Bilder, all das finde ich.
Und E-Mails? Kommunikation?
Ja gut, E-Mail ist nicht das Internet. E-Mail ist eher nervig, weil die Leute heute der Meinung sind, wenn sie mir eine Nachricht per E-Mail schicken, dass sie innerhalb von 5 Minuten Antwort haben. Die wissen nur nicht, dass ich nicht im Computer wohne, sondern manchmal woanders bin.
Ach, du wohnst gar nicht im Computer. Da hatte ich allerdings auch die Vorstellung gehabt. Klaus, das Internet, was bedeutet das für dich?
Also für mich bedeutet es, sagen wir, Globalisierung im guten Sinne. Ich kenne heute eine Menge Leute und eine Menge Plätze in der Welt, die ich nie kennengelernt hätte, wenn es kein Internet gegeben hätte. Und es sind ganz wertvolle Erfahrungen, sich tatsächlich auch mit Leuten auszutauschen, die aus einem anderen Kulturhintergrund, anderen Background haben und mit ihnen gemeinsam an einer Sache zu arbeiten.
Mhm. Also ich finde das Internet auch gut, weil es nun alles, fast alles lösen kann. Es kann diesen weltweiten Blick schärfen, aber selbst auch, wer sich für Dialekte interessiert, der wird glücklich dabei. Wenn er ganz kleine Dialekte, dann kann er sich im Internet, kann er sich informieren und kann sich unterhalten. So, das war's für heute. 60 Minuten über das Internet. Ich glaube, es war ganz interessant und ich hoffe, dass es den Zuhörern auch so geht.
Ja, Klaus, vielen Dank, dass vielen du bei Dank. Uns warst für deine Informationen und wir verabschieden uns von dir und von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ja, und wir den Daumen hoch und
EBIP. Tschüss,
EBIP.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.